Kermit konnte nicht wissen, dass TJ und T sich zu diesem Zeitpunkt ebenfalls im Gebäude befanden. Nur waren sie durch eine andere Tür eingetreten. Besonders der jungen Ärztin wäre allerdings lieber gewesen, sie hätte sich gar nicht erst hineinbegeben müssen.
»Paddy hat mir gesagt, dass sie ihn überredet haben. Einbestellt. Mit anderen Worten, sie haben den widerstrebenden Matheprofessor eingewickelt. Das kenne ich nicht von ihm.« »Es ist aber wohl das Klügste«, flüsterte T ihrem Begleiter auf der Treppe zu. »Ich fühle mich auch nicht besonders wohl.«
»Das merke ich«, sagte TJ und wollte den Arm um ihre Schulter legen, was sie aber abwehrte. Hätte die Ärztin gewusst, dass der Polizist sich deshalb über ihre Reaktion nicht wunderte, weil er ohnehin ein nicht ganz reines Gewissen hatte wegen eines Gespräches auf dem Revier am Morgen, wäre sie noch weiter zurückgewichen. Er hatte erst ab Mittag Dienst gehabt, und nachdem T ihn am späten Vormittag angerufen und von der Aufforderung der Seminaristen erzählt hatte, der Folge zu leisten, sie nicht gedachte, während Paddy sich ebenso entschlossen dazu zeigte, sich trotzdem vor das selbsternannte Tribunal zu begeben, obwohl er es nicht für richtig hielt, hatte er Jody davon in Kenntnis gesetzt. Sie hatte ihn angesehen und ihn über ihre Ansicht unterrichtet. Völlig klar, sie weigert sich, weil sie etwas auf dem Kerbholz hat. Und er hatte seine Kollegin nicht so recht gewesen, sondern angenommen, das stelle sich irgendwann von selbst klar. Nun, vermutlich war das auch der Fall, denn immerhin war T ja jetzt neben ihm unterwegs zum Liedertribunal, entgegen ihrem ursprünglichen Vorhaben. Bezüglich dieser Vorgänge komplett im Unklaren spazierte T nach wie vor neben ihrem Kumpel einher. »Eigentlich bin ich sicher, dass das bei Paddy nur dazu führen kann, dass er seine Meinung bestätigt sieht«, behauptete sie. »Ein Eklat wegen eines Liedes. Er fühlt sich bestimmt wie in der Höhle des Löwen. Moment.« Sie befanden sich auf Höhe der Toilettentüren und T bog Hals über Kopf dorthin ab, weil ihr schlecht geworden war. Mit einem Schlag war alles wieder da. Die Erinnerung an Daniels, an das, was er getan hatte, im Raum gleich hinter dieser Tür. Sie beugte sich über die Toilettenschüssel und erbrach sich. Danach begann sie hemmungslos zu schluchzen. Sie hätte nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen war, als endlich TJ das Damenklo betrat und sie hinausführte. Es war ein Rückfall, dachte sie, und sie würde sich rasch wieder fangen und ihn überwinden. »Was ist los?«, fragte TJ, als sie zurück in den Flur traten, erntete aber keine zu seiner Frage passende Antwort. T antwortete eher kryptisch. »Jeder kann bei der Erkenntnis nur von sich selbst ausgehen. Das ist weder buddhistisch noch synkretistisch, sondern anatomisch notwendig. Dass man die Erkenntnis dann aber empfängt, ist ein Geschenk.« »Alles klar«, machte TJ, den ihre Gedankensprünge nicht wirklich zu stören schienen, vage. T ließ sich von ihm ins Vorzimmer des Seminarleiters führen, nur um perplex zurückzuweichen, denn statt der erwarteten Gesprächsteilnehmer fand sie Lia in freundschaftlichem Gespräch mit den Bürokräften an ihrem ehemaligen Schreibtisch vor, beide Hände in einen Aktenschrank vergraben. »Gut, dass ihr kommt«, sagte die ehemalige Pastoralreferentin. »Die Chaoten von der ultrakonservativen Front, ich meine die neuen Herren hier im Hause, sind schon nebenan, zwei Zimmer weiter. Also, auf zur Diskussion.« »Ach, übrigens, wir können uns auf einiges gefasst machen. Irgendwer hat Jones gesteckt, dass Kane, also dein Lehrmeister, sich abends gern beim Baiji im Zoo aufhält, weil er sehen will, ob er ihm helfen kann. Also dem Delfin.« »So genau habe ich das doch gar nicht gesagt.« T war entgeistert. Ihre Freundin fuhr fort. »Sie wollen ihn missionieren. Das kann nicht klappen, ist mir auch klar. Aber es wäre sicher lustig, sich das anzusehen.« Lias listiges Zwinkern war das Letzte, was T sah, bevor die Diskussion über die Berechtigung von Kirchenkritik in der Öffentlichkeit begann. F.A. fingerte nervös am Deckel ihres Kräutergranulates herum und stotterte, »Gut, dass die aus der Gemeinschaft keine Ahnung hiervon haben. Sie würden mir sagen, alles klar, du holst dir Medizin, obwohl du eigentlich moralische Probleme hast. Aber das ist gar nicht so. Das Moralische habe ich ja ohne Tang zu klären versucht. Nur hast du mir dann zusätzlich Kräuter gegeben. Zur Beruhigung. Ich weiß gar nicht, wozu. Die würden sagen, okay, du setzt vielleicht nicht dein ganzes Vertrauen in die Tabletten, aber hast du gebetet? Nein.« T erkannte sofort, dass der Abfall der sprachlichen Fähigkeiten und das Zittern von Stimme und Körper in F.A.'s Fall wirkliche innere Not widerspiegelten. Und sie sagte, »Nun, was das Letztere angeht, das kann man ändern.« Sie stellte eine Kerze zwischen sich und die Tochter der Haushälterin und sorgte für einige Minuten völliger Stille. Dann nahm sie einen langen Wollschal und wickelte ihn locker um F.A.'s Oberkörper, um sie zu wärmen und zu entspannen. »Danke«, flüsterte die Jüngere. »Keine Ursache«, sagte T., dachte, »ich kenne das Gefühl«, und setzte hinzu, »mein Lehrmeister hat es für mich genauso gemacht.« F.A. sah dankbar zu ihr hinauf und fragte, »damit meinst du Kane, oder?« »Ja, ich hatte auch schreckliche Albträume.« F.A. genoss das Gefühl, nicht allein zu sein, und erkundigte sich, nur um überhaupt Kontakt aufzunehmen, »wieso nennst du ihn Lehrmeister?« »Weil er weise ist. Er weiß viel mehr, als Apotheker und Arzt zusammen wissen müssten. Außerdem ist er Priester.« »Aber er glaubt an andere Götter.« »Das hat seiner Weisheit keinen Abbruch getan.« »Du meinst, wer nicht gegen uns ist, ist für uns?« Das war ein biblisches Zitat, und T. wusste es zu schätzen. »Ja, das meine ich. Und das hoffe ich ganz stark.« »T.« »Ja?« »Das Baiji-Mädchen. Ist es noch im Becken?« »Ich denke schon.« »Dann lass uns hingehen und sehen, ob wir es auch irgendwie trösten können.« F.A. war schon zur Tür hinaus, bevor die überraschte T. antworten konnte. »In Ordnung. Gehen wir.« Der älteste Apotheker Chinatowns stand am Glasverschlag, in dem der Baiji schwamm, und spannte seine Arme an. »Ich springe aber nicht ins Becken«, sagte Lucy mit Nachdruck. Kane lachte. »Das musst du auch nicht«, versicherte er. »Du sollst nur Schmiere stehen.« Der Ehrwürdige verstand und war plötzlich Feuer und Flamme. »Und wen erwartest du, Quaichang Kane?« fragte er neugierig. »Oh, Menschen, die eine ähnliche Arbeit tun wie ich«, sagte der Shaolin leichthin. »Priester vielleicht. Jedenfalls Abgesandte einer Kirchengemeinde. Sie haben offenbar vor, mir das Christentum nahezubringen.« »Aha«, erwiderte Lucy. Es klang weder zweifelnd noch gleichgültig, er nahm es einfach zur Kenntnis. Beide standen vor dem Becken und beobachteten wohlwollend das Baiji-Weibchen, das dort seine Kreise zog und sie bereits genau bemerkt hatte. »Und meinst du, sie werden dich überzeugen können?« fragte Lucy in seiner charmanten, umsichtigen Sprechweise, die Kane stets ein Schmunzeln entlockte. »Nein«, antwortete der Jüngere, »denn über himmlische Gegebenheiten kann man keine festen Aussagen machen. Ich bin aber durchaus bereit, zuzugestehen, dass sie recht haben könnten.« »Heißt das, du willst kein Shaolin-Priester mehr sein?« Der Alte zwinkerte. »Oh, doch. Es ist gerade mein Dasein als Shaolin-Priester, das es mir erlaubt, auch ihre Ansicht als möglich gelten zu lassen.« Kane beugte sich zum Baiji hinunter. »Halt mich fest«, bat er. Lucy fasste seinen Arm mit erstaunlich festem Griff, und Kane lächelte. »Die Beine«, befahl er, »halte meine Beine fest. Ich möchte meine Arme nicht zu heftig bewegen, wenn ich mich zum Baiji-Mädchen hinunterbegebe, um sie nicht aufzustören. Danach kannst du dich umdrehen und«, er fuhr mit Verschwörerstimme fort, »deinem Auftrag nachkommen.« Lucy tat, wie ihm geheißen. »Und nicht loslassen«, warnte Kane lächelnd. Es war ein Spiel wechselseitigen Neckens und gegenseitiger Ehrfurcht, das ihr Zusammensein stets fesselnd gestaltete, und auch diesmal amüsierte Kane sich genauso sehr wie der Alte. Dann hängte er sich kopfüber ins Becken, um mit dem Baiji zu sprechen. Einige Minuten später, Kane stand wieder trockenen Fußes neben ihm und die Männer waren noch nicht aufgetaucht, fragte Lucy, »Was wirst du ihnen erzählen?« Kane antwortete, »Gar nichts. Sie werden ausreichend viel sprechen, um sämtliches Aufnahmevermögen in sich auszuschalten.« »Also wirst du selbst zuhören?« »Ja, so wie ich es immer tue. Nur so kann man verstehen lernen.« Die beiden ehrwürdigen Herren warteten weitere 30 Minuten. Wie erwartet fand sich, obwohl es gemäß der Jahreszeit jetzt wieder später dunkel wurde, kaum ein Besucher zu dieser abendlichen Stunde im Zoo ein. Schließlich erschienen doch noch zwei Gäste, aber es waren nicht die erwarteten Männer.
»Kwai Cheng Kane«, begann Lucy mit einem Glitzern in den Augen.
»Ja«, erwiderte sein Freund, der die Besucher ebenfalls kommen sah.
»Es kommt jemand.«
Kane grinste. »Das sehe ich.«
»Was, glaubst du, sollten wir tun?«
»Nun, ich denke nicht, dass wir sie angreifen sollten.«
Sowohl Tia als auch F.A. hatten die beiden alten Reden gehört und amüsierten sich königlich.
»Sieh mal, Tia, da sind zwei Männer«, verkündete F.A. in gespielt ängstlichem Ton.
»Huh, ja, lass uns sie erschrecken.«
Die beiden jungen Frauen liefen auf die Apotheker zu, pflanzten sich vor ihnen auf und sagten leise, »Buh!« Wenn nicht in diesem Augenblick die erwarteten Besucher um die Ecke des Tigergeheges gebogen wären, hätten die zwei den Spaß sicher mitgemacht. So aber wurde die holde Weiblichkeit gerade noch rechtzeitig von Kane beiseite ins Dunkle geschoben, und der Shaolin flüsterte den Damen zu,
»Geht nach Hause oder wartet am Eingang auf uns. Möglicherweise gehören die Männer zu eurer Klostergruppe. Es ist günstiger, wenn sie euch nicht sehen.«
Und obwohl Ti keineswegs verstand, was an der hier zu erwartenden Diskussion schlimmer oder gefährlicher sein sollte als an derjenigen im Seminar, gehorchte sie. Peter war keineswegs verwundert gewesen, als er sich bei seinem Vater nach Tis Befinden erkundigt und erfahren hatte, dass er nicht wusste, wo sie war. Nein, das war nicht weiter ungewöhnlich bei einer Frau ihres unberechenbaren Formats. Es war nur leider nicht ausgeschlossen gewesen, dass sie ausgerechnet an dem Ort auftauchen würde, an dem er selbst sich anschickte, nach ihren alten Unterlagen zu suchen. Michael Scalaney hatte ihm den Schlüssel zu den Räumlichkeiten der zwangsversetzten Gemeinschaftsleiterin gegeben, und er gedachte, diese Möglichkeit zu nutzen. Glücklicherweise waren die Privatgemächer bislang noch an niemanden weitergegeben worden. Nicht zuletzt deshalb reimte Peter sich zusammen, weil die Gruppe immer noch auf eine Rückkehr ihres geistigen Leithammels hoffte. Was eigentlich unlogisch war, assoziierte er weiter, denn im Grunde war doch Jesus der Leithammel. Er zögerte bei diesem Wort in einem solchen Zusammenhang, aber es war ohnehin mehr ein Bild, nämlich das eines Hirten, das seine Gedanken begleitete. Möglicherweise handelte es sich bei der Gemeinschaft um eine Art Lehrer-Schüler-System, wie er es aus dem Tempel kannte. Diese Art von Beziehung durfte nicht unterbrochen werden. Sie war wichtig sowohl für den Schüler als auch für den Lehrer. Der Detective stöberte eine Weile in der kärglichen Zelle der Zwangsversetzten, ohne rechte Erwartung etwas zu finden, das von Relevanz war. Der Gedanke an Tea ging ihm nicht aus dem Kopf, und er versuchte erfolglos zu ergründen, weshalb. Denn Tea hatte die Gemeinschaft schon vor vielen Jahren verlassen, noch während ihres Studiums. Dennoch sagte ihm sein Gefühl, dass es sich lohnen würde, weiterzusuchen. Und dieses Gefühl trug ihn nicht. Im Nachtschränkchen in einer Bibel, eingeklemmt zwischen zwei Seiten mit dem 6. Kapitel beim Propheten Hosea, lag ein Brief. Die Buchseiten enthielten handschriftliche Notizen und die Unterstreichung des 6. Verses: »Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer.« Der Detective besah sich die Nachricht genauer. Es war Tees Austrittsbrief an die leitende Ordensschwester, den diese offenbar all die Jahre ganz nah bei sich behalten hatte, aus welchem Grund auch immer. Peter las ihn und erkannte, was er bislang nie in T zu sehen gewagt hatte. Ein einzelner Absatz unter vielen leuchtete auf dem Papier, prägte sich in sein Gedächtnis ein und ließ ihn nicht mehr los. »Ich muss das Kloster verlassen, weil es mir zu eng ist. Ich bin unterwegs, barfuß für meinen Herrn, auf ihn zu. Ich suche Liebe, sie will ich finden.« Diese Sätze beginnen bewusst jeweils mit dem Personalpronomen der ersten Person Singular, weil ich bei der Erkenntnis nur von mir auszugehen vermag. Ich kann und will lediglich die Verantwortung für mein eigenes Handeln übernehmen. Das ist schon schwer genug. Leben Sie wohl, möge Gott Sie beschützen. Die geballte Wucht der Einsamkeit und des Versuches, Harmonie zu wahren, stürzte auf den Polizisten ein. Hätte er nicht durch Lia gewusst, dass T in letzter Zeit wieder etwas fröhlicher geworden war, wäre er in Tränen ausgebrochen. Und weil er derlei Gefühlsduseleien nicht ausstehen konnte, beendete er abrupt die Suche nach weiteren Hinweisen und fuhr ins Chandlers, um Terrys neuen Spezialpfannkuchen zu probieren.
»Er hat was gesagt?«
Lias Frage kam etwas kurz angebunden, weil sie einen Tag nach der Durchsuchung des Leiterinnenzimmers hinter Peter herhastete, der dem Straßenmusiker am Parktor einen Fünfer ins Hütchen segeln ließ und sich so schnell es gehenderweise möglich war in Richtung Auto begab.
»Du sollst dich mit T duellieren?«
»Genau das hat mein Vater gesagt«, bestätigte Peter. »Ich soll mich mit ihr messen, damit wir uns besser vertragen. Oder so ähnlich.«
»Wie soll das denn funktionieren?«
»Keine Ahnung.« Er drosselte ein winziges bisschen das Tempo, weil ihm die Puste auszugehen drohte. Er das aber seiner Begleiterin nicht eingestehen wollte. Dennoch war es erklärlich. Immerhin waren sie vorhin eine halbe Stunde lang gejoggt. Lia war gleichfalls außer Atem und röchelte ein wenig, hätte aber nie zugegeben, dass sie eine Pause brauchte. Schon gar nicht angesichts der Tatsache, dass sie die Zähne zusammengebissen und die Strecke wegen eines blockierten Wirbels mehr oder weniger humpelnd zurückgelegt hatte, worauf sie stolz war. Jetzt, auf den letzten Metern vor dem Ziel, würde sie nicht schlapp machen. Auch Peter wollte nicht derjenige sein, der nachgab, und suchte nach einer Ausrede, um zu erklären, weshalb er nun noch ein wenig langsamer ging, aber Lia lieferte sie ihm, indem sie hörbar aufatmete und erleichtert das neue Tempo genoss. »Ich schätze, das ist irgend so ein Shaolin-Spezial. Vermutlich soll T eine Initiation in die Welt meines Vaters erfahren oder so etwas.« »Wieso die Welt deines Vaters? Ich denke, du bist auch ein Shaolin.« »Deshalb ja. Sie soll sich wohl mit mir messen, um zu bemerken, dass sie es kann. Dass sie würdig ist oder so.« »Hm.« Lia war nicht überzeugt. »Was ist, wenn du verlierst?« fragte sie und setzte hinzu. »Ups!« weil plötzlich TJ neben ihr stand. »Entschuldige«, sagte der Rothaarige, »ich wollte dich nicht erschrecken.« »Mann, lauft ihr schnell. Wollt ihr einen Rekord brechen, oder was?« Lia betrachtete Peter, als erwartete sie eine Antwort. »Keine Ahnung«, sagte der mürrisch. »Hallo, TJ.« »Und hallo, Kermit«, machte Kermit. »Der ist nämlich auch hier. Seid gegrüßt, schöne Frau.« Er führte eine Hand an seinen nicht vorhandenen Hut. Lia fand sein Verhalten lächerlich und nickte nur kurz zu Griffin und Kincaid hinüber. Die beiden waren einfach völlig abgedreht. »Initiation, hä?« hakte sie dann in Richtung Peter nach. »Hat sie die nicht schon bekommen, als sie in Chinatown überfallen wurde, gleich am ersten Tag?« Peter schoss einen Blick auf sie ab, der Stahlbeton hätte durchbohren können. »Vermutlich soll sie ihre Kampfwahrnehmung schärfen. Sie ist schon ruhiger geworden, und ich nehme an, jetzt kommt verstärkte Arbeit an Aufmerksamkeit, Überblick und der Kunst, ihre Emotionen zu kontrollieren. Ach, und für jedes dieser Elemente muss sie einen Kampf bestehen?« »Nicht unbedingt einen körperlichen.« »Kannst du deine Emotionen denn kontrollieren?« Peter sah Lia wieder mit dem Stahlbeton-Durchbohrblick an, schwieg aber. Die Pastoralreferentin zog es vor, einfach weiterzusprechen. »Jetzt erzähl mir bloß noch, dass da irgendwelche mystischen Dinge ablaufen. Kann sie den Gegner anhand seiner Aura identifizieren oder so etwas?« »Keine Ahnung, sicher nicht immer«, sagte der junge Kane mit einem Achselzucken. »Aber vor ein paar Tagen ist ihr genau das passiert. Seit sie in Chinatown ist, scheint sie derlei Auseinandersetzungen anzuziehen. Das ist jetzt schon das zweite Mal.« »Oh, eigentlich das dritte Mal. Mit dem Brandstifter hat sie sich ja auch duelliert.« Lia wich unwillkürlich einen Schritt zurück. Sie wollte etwas erwidern, aber kein einziges Wort kam über ihre Lippen. Als TJ seufzte, fragte sie sich unvermittelt, was er denken mochte. Hätte sie gewusst, was in seinem Kopf vorging, wäre das Gespräch in eine vollkommen andere Richtung gelenkt worden, denn TJ dachte grimmig mit einem Seitenblick auf die Pastoralreferentin: »Los, Mädchen, sag schon, dass du glaubst, T täte das alles nur, um Peter an den Haken zu bekommen.« Aber Lia äußerte nichts dergleichen. »Das Komische ist«, fuhr Peter fort, »dass T das Gefühl hatte, ihren Gegner zu kennen. Das hat sie sehr erstaunt. Sie benutzte deine Worte, Lia. Sie sagte, sie hätte sich gewundert, weil der Angreifer dieselbe Aura gehabt hätte wie der erste neulich, als sie nach Chinatown kam. So etwas kann passieren, wenn man völlig konzentriert ist, wenn man die Aktionen des Gegenübers erspürt, bevor der selbst es tut. Es ist also wahrscheinlich gar nicht so mystisch, wie du glaubst.« »Ich glaube gar nichts«, erwiderte Lia. »Stimmt doch gar nicht.« »Hey, wir sind auch noch da«, meldete Kermit sich zu Wort, um zu verhindern, dass es zum Streit kam. »Sagt mal, wo steckt die Dame der erzählten Welt eigentlich gerade?« »Keine Ahnung. Seit Tagen ist sie dauernd verschwunden«, meinte Peter. »Jep, sie sagt, sie ginge zu einer Freundin«, bestätigte TJ. »Also bei mir war sie nicht«, befand Lia. »Logisch«, kommentierte Kermit mit triefender Ironie. »Immerhin waren die beiden Konkurrentinnen geworden.« »Wahrscheinlich F.A.«, vermutete T.J.
»Könnt ihr mal aufhören, euch dazwischen zu stecken?«, forderte Peter wenig diplomatisch.
»Aber sicher doch, Mister, rühre mich nicht an«, sagte Kermit und begleitete seine Worte mit Dirigat.
»Sag mal, Pete, T. ist bei dem Kampf doch nichts passiert?«
»Nein, sie hat den Typen wieder in die Flucht geschlagen. Diesmal hat er anscheinend richtig was abgekriegt. Mindestens ein Kick hat gesessen. Er konnte nicht richtig laufen, als er floh«, sagte sie. »Angeblich war auch wieder jemand zur Hilfe bereit. Und zwar, ratet mal, jemand, der sich auf Meyers Neffen berief. Der Kerl scheint selbst aus dem Gefängnis heraus hier noch alle Fäden in der Hand zu haben.« Wider Erwarten, alle Wahrscheinlichkeit und Kermits Willen, stellten die Detectives Griffin und Kincaid unabhängig voneinander fest, dass sie Tees Kampffähigkeit äußerst anziehend fanden. Kermit ließ sich davon allerdings nur so lange irritieren, bis er diese Anziehung in Gedanken auf seine Partnerin übertragen hatte. TJ brachte es nicht wirklich in Schwulitäten, so zu fühlen. Er genoss es. Captain Sims war nicht erstaunt gewesen, als Leah auf dem Revier aufgetaucht war und mit ihr zu sprechen verlangt hatte. An diesen Mordfällen war einiges ungewöhnlich, aber statt das Gefühl zuzulassen, dass ihr die Kontrolle aus den Händen glitt, hatte sich die erfahrene Polizistin dazu entschlossen, unkonventionelle Wege zu gehen und in taoistischer Manier gewaltlos abzuwarten, was geschah. Hinweise gab es genug, nur noch kein Muster. Und wer vermochte schon zu sagen, ob die Pastoralreferentin nicht Wesentliches zur Klärung der Fälle beitragen konnte? Was die Polizistin allerdings partout nicht einkalkuliert hatte, war die Tatsache, dass diese Frau sie faszinierte. Gleichzeitig analytisch hochintelligent und mitfühlend. Das war eine Kombination, die sie stets sich selbst zuschrieb. Und mit Miss Kramer saß offenbar eine Frau vor ihr, die ihr darin ebenbürtig war. Sie waren nach dem dienstlichen Gespräch noch auf einen Cappuccino zusammengeblieben und erst abends hatte der Captain realisiert, dass sie unabsichtlich Detective Kanes augenscheinliche Zuneigung zu Larissa Minty ins Spiel gebracht hatte. Es war eine reine Gefühlsangelegenheit gewesen. Sie wusste schließlich, dass der jüngere Kane sich in einer Beziehung befand und alle Anzeichen sprachen dafür, dass er sich von der Apothekerin distanzierte. Dennoch hatte sie genau der Frau gegenüber Andeutungen gemacht, die die Sache am meisten betraf. Denn sie war diejenige, mit der Polizist allem Anschein nach eine Beziehung unterhielt. Aus irgendeinem Grund, den Karen Sims selbst am wenigsten verstand, hatte sie sich in eine Privatproblematik eingemischt. Die Sache wurde langsam gefährlich. Es waren zu viele Gefühlsebenen im Spiel bei diesen Ermittlungen. Gewisse Vorschriften für die Polizeiarbeit bestanden wohl zu Recht, hatte Sims seufzend gedacht. Miss Kramer war ganz offensichtlich gegen eine sich ihrer Meinung nach anbahnende Liaison Miss Tees mit Peter Kane. Das hatte die Pastoralreferentin bei einer späteren, nur teilweise dienstlichen Stippvisite erklärt, während derer sie gestanden hatte, dass sie wieder Single war. Angeblich hatte sie versucht, den Detective darauf zu stoßen, dass ihre Freundin ein Verhältnis mit diesem McDermott hatte. War das denn eigentlich der Fall? Nun, das ging sie, den Captain des 101. Reviers in Chinatown, nichts an. Ihre Nase würde aus dieser Angelegenheit herausgehalten werden. Außer natürlich, es ergebe sich eine Relevanz für die Fälle. Oder den Fall, falls hinter allem nur ein einziger Täter steckte. Wie auch immer. Jedenfalls hatte Miss Kramer Detective Kane auf den Altersunterschied hingewiesen, der zwischen ihm und Miss T bestand, woraufhin dieser ins Spiel gebracht hatte, dass McDermott seinerseits noch einige Jahre älter sei als er selbst, weshalb der Vorwurf ja wohl vom Tisch zu wischen sei. Er sei aber ohnehin haltlos, denn es sei gar keiner, und außerdem liefe ja überhaupt nichts zwischen ihnen, also zwischen ihm selbst, Peter und Miss T. Und gegen das Verhältnis der anderen beiden habe Miss Kramer ja schließlich nie etwas gehabt. An dieser Stelle war Captain Sims auf den Trichter verfallen, sich einfach sämtliche Gefühlsverwicklungen berichten zu lassen. Möglicherweise steckte das Motiv des Falles in einer eben solchen, und das Muster wurde dadurch endlich offenbar, so dass man auf die Spur des Täters oder der Täter kommen konnte. Irgendwo jenseits der tiefen kirchlicher Rechtsauffassung musste sich der Schuldige aufhalten, und es sah ganz danach aus, als sei er ein zutiefst verletzter Mensch, der zu keinem menschlichen Gefühl mehr fähig war und aus Rache kaltblütig gehandelt hatte. Der Captain ließ die Gespräche mit Miss Kramer Revue passieren. Was hatte die Pastoralreferentin sonst noch berichtet? Ach ja. Miss Kramers Ansicht nach war der Zickenalarm weitergegangen. Sie hatte sich selbst für eifersüchtig erklärt, im selben Atemzug Detective Jodie Powell Ähnliches unterstellt und nebenbei die Bemerkung fallen gelassen, Miss T habe das bemerkt. Es wirkte für eine erwachsene Frau etwas peinlich, in dieser Form über ihre Gefühle zu sprechen, besonders weil ihr gegenüber eine Polizistin war, die sie zudem erst seit sehr kurzer Zeit näher kannte. Dennoch, und das hielt Captain Sims für sehr erstaunlich, war ihr diese sonst so beherrschte Frau äußerst sympathisch. Das galt nicht zuletzt deshalb, weil die Pastoralreferentin trotz allem mit viel Respekt von Jodie Powell gesprochen hatte, als sie sie im Zusammenhang mit Peter ins Spiel brachte. Die Polizistin war überzeugt davon, dass die erprobte Seminarleiterin Detective Powells seelische Probleme genau durchschaut hatte, sie aber nicht bloßstellen wollte. Es handelte sich hier um eine sehr kluge Frau. Vielleicht konnte man durch Miss Kramer noch mehr über Patrick McDermott herausfinden, dachte Karen Sims zukunftsträchtig. Draußen war es wieder erstaunlich lange hell. Lia nahm diesen Stimmungswechsel halbbewusst wahr und freute sich. Wenigstens das Wetter schien spielerischer zu werden, poetischer, vielleicht sogar romantischer. Sie konnte nicht verhindern, sich sogar ein wenig auf den Besuch beim Bischof zu freuen. Viele hunderte von Malen war sie bereits in seinem Amtssitz gewesen, der von außen wie ein Schloss anmutete, sich drinnen aber keineswegs als arrogant erwies. Dies galt in gleicher Weise für das Gebäude wie für den Amtsträger, weshalb sowohl T als auch sie selbst es für angebracht gehalten hatten, sich ohne Voranmeldung zu ihm zu begeben, denn Termine hatte er selten frei. Zufälligen Begegnungen allerdings schenkte er grundsätzlich ein paar Minuten. Und weil das Schicksal des Baiji-Mädchens beiden Frauen sehr am Herzen lag, hatten sie einen persönlichen Besuch für potenziell wirkungsvoller erachtet als einen Brief. Lia warf einen Seitenblick auf die nicht mehr ganz so junge Dame neben sich, deren Gesicht noch immer wirkte wie das eines Kindes, zart und verletzlich. Natürlich, für sie war das alles hier ein romantisches Spiel. T hielt alle für Gewinner und glaubte an das Gute. Das war mit den Ansichten der wenigsten Menschen kompatibel. Ihr selbst war dieser Glaube längst vergangen. Allerdings war eines nicht von der Hand zu weisen. Niemand bedauerte diesen Umstand mehr als sie selbst. Als sie das Gebäude betraten, schlug ihnen eine andere als die erwartete Atmosphäre entgegen. Lia witterte etwas Unheimliches und ihre Muskeln spannten sich an. Umsichtig betraten die Freundinnen Seite an Seite das Vorzimmer. Und da saß sie. »Guten Morgen«, flötete die namenlose Klosterschülerin ihnen entgegen. »Ihr wollt zum Bischof? Dann viel Vergnügen.« Sie hatte tatsächlich die Stirn nachsichtig zu lächeln. Lia hätte ihr an die Gurgel gehen und sie erwürgen können, nahm aber Abstand davon und fragte stattdessen, »Danke, weshalb?«
»Nun, ihr möchtet doch ganz offensichtlich dem neuen Bischof zu seiner Amtseinführung gratulieren. Also bitte, begebt euch zu ihm hinein.«
Die beiden Besucherinnen sahen einander an, und dieser Blick reichte aus, um die Freundinnen wissen zu lassen, dass der jeweils anderen in den Bemühungen um einen neuen Lebensabschnitt ebenfalls der pastorale Wechsel entgangen war.
»Dann kann es keine lange Vakanz gegeben haben«, entfuhr es T.
Lia sah sich strafend an, denn damit spielten sie der anderen in die Hände. Ein solcher kirchenferner Fauxpas war genau das, was die Namenlose als gefundenes Fressen betrachtete.
»In der Tat«, antwortete die Novizin, »nein, alles ging sehr schnell. Bischof da Silva hat um seinen Ruhestand gebeten, und schon war sein Nachfolger bestimmt. Letzten Sonntag hat er die neuen Kapläne geweiht, alle aus unseren Reihen.«
Lia schob ihre Freundin mit Nachdruck durch die Tür, um zu verhindern, dass sie fragte, was »aus unseren Reihen« bedeuten sollte. »Ups!« Das war alles, was von T zu hören war, als sie das Empfangszimmer betrat. Lia drängte sich neben sie und hörte sich selbst einen Schrei ausstoßen.
»Willkommen! Wie schön, Sie zu sehen! Es gefällt mir, wenn meine Schäfchen zu mir kommen, denn ich weiß, es ist mir unmöglich, jedem Einzelnen von Ihnen von mir aus zu nahen. Dennoch ist es naturgemäß mein Wunsch, auf jeden von Ihnen zuzugehen. Noch einmal, willkommen!«
Der neue Bischof wies auf zwei gemütliche Ledersessel an einem runden Tisch in einer Zimmerecke. T nahm das Signal wahr, übersah jedoch die Aufforderung, die es beinhaltete, denn sie war noch immer zu verblüfft. Nicht einmal ein Gruß kam über ihre Lippen. Lia dagegen hatte ihre Stimme schnell wiedergefunden.
»Nick, du kannst aufhören, uns zu siezen«, keifte sie spitz.
T sah sie erstaunt an. Lia ging die Begegnung offenbar noch näher als ihr selbst. Nicholas Zachary Myers war ein Mann, dem man ohne weiteres abnahm, dass sein Neffe keinesfalls der Restauranträuber sein konnte. Das lag nicht etwa an seinem dominanten Umgang mit Menschen, denn einen solchen legte er nicht an den Tag. Im Befehlston zu sprechen war nicht seine Art. Nein, er schien im Gegenteil ein sehr liebevoller Mensch zu sein, der achtsam mit seiner Umwelt und seinen Mitmenschen umzugehen pflegte und wusste, was das essentielle Element des Lebens ausmachte. So hatte ihn zumindest T erlebt, während sie gemeinsam der Klostergruppe angehörten. Lia dagegen kannte auch seine weniger angenehmen Seiten. In ihren Augen war er ein wenig zu spirituell veranlagt für die praktische Arbeit mit Menschen, die mit handfesten Problemen zu ihm kamen und seine Hilfe suchten. Deshalb hatte sie ihm davon abgeraten, Priester zu werden und ihm den klösterlichen Werdegang empfohlen. Ohne Erfolg. Ihre geistliche Begleitung war offenbar nur gut genug für Laientheologen, nicht aber für den engen Kreis der berufenen Priester. Unterstützt durch die Leiter seiner Klostergruppe verfolgte Nick sein Ziel, beide Wege parallel zu gehen. Und nun war er ganz offensichtlich in einer Position angelangt, die der Gemeinschaft mehr nutzte als der Gemeinde. Lia lief vor Zorn rot an und T sah erneut überrascht zu ihr hinüber. Die Pastoralreferentin war nicht zu bremsen. »Und tu nicht so, als würdest du dich für das Leben ganz normaler Menschen interessieren. Oder hast du dein Leben so vollständig umgekrempelt? Ich erinnere mich noch sehr gut an unser Gespräch über Seelsorge und Menschen, die kirchenfern leben. Ach, was sag ich, so weit muss ich ja gar nicht gehen. Dir sind doch nicht einmal Menschen gut genug, die immerhin noch zu Weihnachten in die Kirche gehen. Du solltest dich darüber freuen, Nick, und mit ihnen feiern.« Stattdessen hattest du währenddessen nur schon das Stundengebet und das nächste Treffen im Kloster im Kopf. Und als ich sagte, Jesus sei hinter dem 100. Schaf hergelaufen, statt es seinem Schicksal zu überlassen, da hast du sogar gesagt, du könntest auch eine Kirche auf die Beine stellen mit nur 500 Mitgliedern, solange sie wahre Gläubige wären. Erklär mir bitte, Nick, was denn wahre Gläubige ausmacht in deinen Augen? Der Bischof sah sie ruhig und offen an, überlegte offensichtlich, was er darauf erwidern sollte. T griff ein. »Lia, warte mal. Ich bin sicher, Nick hat dabei an so etwas wie das Gleichnis von der engen Tür gedacht, durch die nur wenige gelangen können. Er hat sich genauso auf die Bibel bezogen wie du, mit demselben Recht.« »Heißt das, wir ändern die Pastoral und kümmern uns nur noch um unseren eigenen Kram?« Jetzt meldete sich der Bischof zu Wort. »Nein, Lia, wir sind keine Buddhisten. Wir sind nicht nur an unserem eigenen Heil interessiert.« »Das sind die Mahayana-Buddhisten auch nicht«, murmelte T. »Aber das würde Nicholas ohnehin nicht akzeptieren.« Bischof Myers gab Lia unmissverständlich zur Kenntnis. »Du verstehst das alles nicht. Du bist nicht mystisch genug. Euer beider Mystik hat nicht ausgereicht. Deine nicht, um Gott dauerhaft zu dienen, und T's nicht, um der Gemeinschaft die Treue zu halten.« »Man kann eben nicht zwei Herren dienen«, fauchte die Pastoralreferentin, aber T unterbrach sie. »Lia, diese Gruppe ist für sich genommen sehr viel wert. Wer für ein so eng geregeltes Leben geschaffen ist, wird sich dort auch wohlfühlen. Die Problematik liegt an den Rändern. Weshalb, sag mir das, Nick, weshalb schneidet ihr den Kontakt zu denen ab, die ihr geliebt habt, die aber die Gruppe verlassen haben? Macht ihr klar, sie haben nicht Gott verraten, sondern im Gegenteil vor Gott ihren eigenen Weg verfolgt. Nein, jetzt rede ich. F.A., habt ihr nicht nur gemieden, sondern ihr habt sie auch noch durch Ryan verfolgen lassen. Das ist strafbar, Nick, ihr macht euch damit unglücklich.« Myers trat zum Fenster und verschaffte damit allen Beteiligten eine wohltuende Atempause. Dann fragte er, jetzt wieder ganz der würdige Kirchenmann, »Weshalb seid ihr gekommen? Was kann ich für euch tun?« Mit diesen Worten wandte er sich ihnen wieder zu, wenngleich auch nach wie vor niemand bereit war, sich zu setzen. »Es geht um etwas, das uns sehr wichtig ist«, sagte T langsam, um einen freundlichen Ton bemüht. »Wir haben erfahren, dass der Kirche ein Stück Land gehört, das an den Zoo angrenzt. Ist das korrekt?« »Woher wisst ihr das?« »Spielt das eine Rolle? Antworte!« Das kam von Lia. »Oh, ich weiß schon«, sagte Bischof Myers und sah die Pastoralreferentin mit schwer einzuschätzendem Funkeln in den Augen an. »Ich habe immer gesagt, es sei gefährlich, dir derartige Dinge zukommen zu lassen, denn du würdest sie missverstehen.« »Was gibt es denn dabei, misszuverstehen?« »Nun, wir arbeiten als Gehilfen an der Schöpfung, und du glaubst sicher, wir...« Er brach ab. »Was genau werft ihr uns eigentlich vor?« »Wusste Bischof da Silva davon?« fragte T. eindringlich, aber Myers verneinte.
Wir haben damals schon Werbung für unser Vorhaben gemacht. Indirekt, versteht sich, um niemanden zu beunruhigen. Schwester Susanna hat immer dazu geraten, alles langsam anzugehen. Und das haben wir dann auch getan. Selbstverständlich galt das auch innerhalb der Gemeinschaft, die eher die Gefahren der neuen Technologie sah als ihre Möglichkeiten. Es war abzusehen, dass seine Exzellenz binnen kurzem abdanken würde.
T musste zugestehen, dass der alte Herr in letzter Zeit tatsächlich zu körperlichen Gebrechen geneigt hatte. Sie gönnte ihm den wohlverdienten Ruhestand, vermisste aber sein liebevolles Mitstreitertum.
»Weißt du, Nick«, setzte sie die Unterredung fort, »du sagst, ihr habt Anteil an Gottes Schöpfungswerk, indem ihr, das weiß ich, aussterbende Tiere klont. Nein, widersprich nicht, das ist zumindest für den Baiji zweifelsfrei bewiesen. Dafür habt ihr die besten Wissenschaftler angeheuert. Und die Idee ist schützenswert.«
»Was?« protestierte Lia, aber T hob den Arm und antwortete ihrerseits.
»Das werfen wir niemandem vor, Nick. Aber diese Technologie kann die Art nicht retten. Wenn Gott will, dass sie ausstirbt, wird es geschehen. Denn wenn ihr ein einziges Individuum klont, kann sich der Delfin nicht weiterentwickeln. Möglicherweise hat dieses eine Geschöpf dort draußen im Zoo tatsächlich Erbanlagen, die ihm die Anpassung an zukünftige Gegebenheiten ermöglichen. Aber das scheint mir bei einem einzigen Tier ziemlich unwahrscheinlich. Das ist doch wohl der Grund, weshalb der Genpool erhalten bleiben sollte, um möglichst viele Bausteine für die Anpassung zur Verfügung zu haben.« Der Bischof schwieg. Dann fragte er, »Was willst du damit sagen?« »Dass Shetland-Ponys und Araberpferde gleich viel wert sind. Beide sind notwendig. Die Vielfalt der Schöpfung ist von Natur aus gegeben. Sie muss nicht erst erschaffen werden.« Damit hatte sie die Klippe der Evolutionstheorien, die im Raum gestanden hatten und deren Thesen der Bischof nicht anerkannte, erfolgreich umschifft. Der letzte Satz hallte in ihrem Kopf wieder. »Von Natur aus gegeben. Sie muss nicht erst erschaffen werden.« Lia flüsterte, »Nicht von der Natur, von Gott aus.« Aber der Bischof ging auf etwas anderes ein. »Wir erschaffen nichts. Wir erhalten die Tierart nur. Ihr vielleicht, aber möglicherweise andere nicht. Das haben wir unter Kontrolle. Das glaubt auch nur ihr. Mit Gottes Hilfe wird es schon gehen.« Nach diesen Worten hatte keiner der Anwesenden mehr Lust, weiter in die Materie einzudringen. Stattdessen fragte T direkt, »Du bist nicht bereit, dem Baiji seine Freiheit zurückzugeben? Ich meine, wenn ihr ihn erfolgreich geklont habt?« »Wenn wir ihn erfolgreich geklont haben, brauchen wir ihn, um das Verhältnis von Mutterdelfinen und Klonen zu untersuchen.« »Das Tier hat seine Würde, Nicholas. Es besitzt Geist.« Das kam von Lia. T sah sie erfreut und hoffnungsvoll an. Der Bischof sah sich genötigt zu reagieren. »Geist? Es kann Schmerz empfinden. Möglicherweise hat es auch eine Seele, was immer das heißt. Aber es kann sich doch wohl kaum als denkendes Wesen wahrnehmen.«
»Kann es nicht?« fragte Lia herausfordernd.
»Je mehr Antworten es gibt, desto mehr Fragen entstehen«, aphorisierte Nicholas Myers in den Äther hinein, aber T konterte, »ja, deshalb habt ihr auch nur wenige Antworten, denn dann müsst ihr keine weiteren suchen. Aber eure sind dermaßen festgefahren, dass es keinen Ausweg mehr gibt. Sie sind die Wahrheit, ein für alle Mal.« Es war überdeutlich, dass sie an dieser Stelle nicht weiterkommen konnten. Dennoch hatten alle drei das dringende Bedürfnis, in Frieden, zumindest an der Pax Augusta, auseinanderzugehen, in Abwesenheit offenen Krieges. »Leb wohl, Nick«, sagte Lia zum Abschied. »Und keine Sorge, wie du weißt, habe ich gekündigt. Ich kann dir kaum noch in die Quere kommen.« »Leb wohl, Lia. Wenn du eines Tages auf den rechten Weg zurückkommst und deine Verfehlungen beichten möchtest, komm bitte zu mir.« Lia schnaubte, aber nur leise und in den tiefsitzenden Kragen ihrer Bluse hinein. »Auf Wiedersehen, Nick. Mach's gut«, grüßte T. »Ich wünsche dir, dass du eines Tages verstehst. Dann wirst du glücklich«, sagte Bischof Myers freundlich. »Ich wünsche mir auch, dass ich eines Tages verstehen kann. Bis dahin will ich mit dem glücklich sein, was mir an Erkenntnis zugeteilt wird«, sagte sie versonnen. Hatte der Dalai Lama nicht sinngemäß gesagt, es gebe keinen Weg zum Glücklichsein, denn Glücklichsein sei der Weg? Wer hatte ihr das doch gleich erzählt?
Oh ja, erstaunlich, aber wahr. Michael Scalaney, der Priester von St. Columbanus. T. nickte befriedigt und irritierte damit ihre Freundin, die gerade die Tür zur Straße hin öffnete und die Flurwand fragte: Momentan geht es nur um das Klonen eines Tieres, aber bald werden sie möglicherweise im menschlichen Genom ganze Sequenzen verändern. Wo soll das enden? Ey, machst du dich lustig?
Sag mal, Lia, fragte T., wieso ist Nick eigentlich so sauer auf dich?
Oh, das ist eine ganz blöde Geschichte. Ich habe ihm mal vorgeschlagen, im Kloster Evolutionstheorien zu unterrichten. T. grinste.
Das musst du Paddy stecken. In dessen Radioshow ist das eine Titelstory wert.